meine sehr verehrten Damen und Herren, ehe ich dieses Thema anfange, gibt es ein Gott der Liebe, möchte ich Ihnen bekennen, dass ich nicht der Überzeugung oder auch Einbildung bin, dass ich alle Fragen beantworten kann. Ich will probieren, so viele zu beantworten, wie ich kann, aber alles erschöpfen kann ich nicht tun und ich bilde mir da nichts ein. Aber was man durchdenken kann in den 45 Jahren meines Christseins, das will ich Ihnen mitgeben. Und ich will es auch probieren, so zu tun, in den Sprachgewohnheiten eines Wissenschaftlers. Ich verstehe sehr wenig von der Theologie und ich hoffe, dass die Theologen, wenn einige hier gibt, mit mir ein bisschen Erbarmen und Geduld haben werden. Nun, das Thema gibt es ein Gott der Liebe. Um das einzurahmen, möchte ich ein Wort vorgeben. Es ist nur ein kurzes Wort, aber ich glaube, es rahmt die Sache nett ein. Hören Sie zu. Denn ich, sagt Paulus, halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an den anderen geoffenbart werden soll. Nun habe ich es richtig gelesen oder nicht? Es tut mir leid, ich habe meine eigene Interpretation da reingelegt und das tun auch viele, wenn sie die Bibel lesen und ich will es jetzt richtig lesen. Aber ich habe das aus pädagogischen Gründen gegeben, wie Sie gleich sehen werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden sollen. Es ist ein kleiner Unterschied da. Behalten wir das und gehen wir jetzt gleich an unser Thema. Ist das ein Gott der Liebe? Nun, viele Menschen, auch unter den sogenannten Christen, die haben keine Probleme hier. Die sagen, ich stülpe meinen Glauben über alles und wenn man so einen Hut über den Kopf stülpt, sieht man gar nichts. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele, besonders unter Christen, so ihren Glauben überstülpen im Sinne, dass sie dann blind werden. Und ich halte das für nicht gut, denn wir haben doch Augen zu sehen, wir haben innere Augen und Verstand zu erkennen. Und wenn ich nicht erkennen kann, was der Zweck der chaotischen Umstände in dieser Welt ist, dann natürlich kann ich anderen Menschen, die denken, nicht helfen. Ich habe festgestellt, dass wenn ein Mensch schläft, er bewusst seine Probleme nicht löst. Wenn ich ein Problem habe, das ich nicht lösen kann, wissen Sie, meine Neigung ist einzuschlafen. Man sitzt da und probiert, eine Formel auszuarbeiten und dafür zu sorgen, dass links und rechts richtig ist. Und wenn es zu schwer ist, habe ich jetzt in meinem Alter die Neigung einzuschlafen. So werde ich fertig mit meinen Problemen. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele christliche Gemeinden, ich will nicht böse sein, aber die haben diese Fähigkeit, das mit so einem Schick zu tun, dass man nicht merkt, dass sie schlafwandeln. Verstehen Sie mich? Denn die meisten denkenden Leute haben Probleme. Ich auf diesem Gebiet. Ich hatte einen Professor der physikalischen Chemie in der Universität, wo ich in England studierte. Und ich habe mich in der Zeit, ich bin dann Christ geworden, und er kam zu mir, ich darf seinen Namen nicht rausschlüpfen lassen, ich will probieren, dass ich seinen Namen nicht sage. Er sagte zu mir, Sie, das ist doch ein Skandal in meinem Labor, dass ich einen Mann habe, der meint, dass es erstens einen Gott gibt und zweitens, dass es einen Gott der Liebe gibt. Ich halte das für schizophren. Und damit basta und fertig. Die denkenden Leute haben Probleme. Wenn sie keine haben, dann frage ich mich, ob sie denken. Denn wenn man nicht denkt, wenn man in einem Koma ist, dann kommt man nicht sehr weit. Ich lese Ihnen vor einen kleinen Artikel, der erschienen ist vor einigen Jahren zur Zeit des Vietnamkrieges, erschienen ist in der Zeitschrift Der Spiegel. Nun, ich lese sonst nicht sehr viel in Spiegel, aber diese habe ich gelesen. Da heißt es in diesem Artikel, aber passen Sie jetzt genau auf, es ist abgeschrieben worden von einer Schülerzeitschrift von in Bremen, von der Gerhard-Rolf-Gymnasium in Bremen. Ich lese es Ihnen vor. Es kristallisiert das Problem sehr gut. Es heißt, in dickem Fettdruck Todesanzeige. Sie wissen, wie man Todesanzeigen in den Zeitungen macht. Und so war es in dieser Zeitung. Und dann fängt die Todesanzeige an. Nach langer Untätigkeit verschied dann ganz dick und groß Gott der Herr. Wie wir hören, es war zur Zeit von Vietnam, hält der Krieg in Vietnam mit unverminderter Härte an. Wir könnten sagen, Irak-Iran heute, nicht wahr, oder sonst wo es diese Auseinandersetzungen gibt. Mit unverminderter Härte an fallen Napalmbomben auf die Zivilbevölkerung, wird Hitler-Anhänger Ki weiter von Amerika unterstützt, sterben täglich mehr Soldaten. Und wie wir lesen, verhungern immer noch Menschen in Indien, China und Algerien. Kann man die Namen wechseln heute, nicht wahr, aber das Gleiche gilt. Verfault in westlichen Getreidesilos der Weizen und sammeln Kirchgemeinden für einen neuen Anstrich ihres Friedhofzaunes. Wie wir sehen, werden im Reich Gottes immer mehr Menschen gefoltert, ermordet, vergewaltigt, lässt man sie verhungern, ersticken oder verbrennen. Wie wir meinen, zwingt sich jedem, der redlich denkt, nur eine Folgerung auf. Der Gott, der einst alles so herrlich regierte, den meine Seele lobte, der mich auf grüne Aue führte, ist Fettdruck. Abwesend, Fettdruck krank, Fettdruck verreist, Fettdruck tot. Einen Gott, der alles aufs Beste bestellt hat, in Auschwitz, in dem Warschauer Ghetto, in Vietnam und im New Yorker Negerviertel, gibt es nicht mehr. Er hat seine Arbeit nicht getan. Seine Stelle ist offen. Er muss von uns vertreten werden. Die Zukunft ist offen. In stiller Trauer, Ingbert Lindemann, Stud Theol. Nun, was sagen Sie dazu? Ich war vor einiger Zeit in der Schweiz und da habe ich einen Brief bekommen aus Bangladesch. Und der Brief war von einem alten Freund von mir, er hieß Green. Und er war ein Christ und ein brennender Christ, nicht ein Namenschrist. Und er war draußen, um den Armen Leuten in Bangladesch zu helfen. Und er schrieb mir, dass die Reisfelder alle überschwemmt seien, dass die Leute obdachlos seien, dass das Wasser verseucht sei und dass die Leute wie Fliegen an Cholera sterben. Und halb unter Wasser, ohne Decken, ohne Zelte, nichts, auf den Feldern wie das liebe Wild, starben die Menschen ohne jegliche medizinische Hilfe, wie die Fliegen. Und er sagte, Professor, ich weiß, dass Sie ein Christ sind und ich will es auch sein, aber wie kann ich solchen Leuten als Missionar von der Liebe Gottes erzählen, wo sie doch da liegen, halb in Wasser und halb aus Wasser und an Cholera sterben. Sie wissen, wie Menschen an Cholera sterben, nicht wahr? Das ist ihnen nicht verborgen. Also schön ist es nicht. Und er sagt, meine Nerven sind zusammengebrochen. Und ich komme nach Haus. Und ich will eine Stelle irgendwo annehmen, dass ich das vergesse, das Massenelend. Ich kann es nicht. In Massenelend, wo ich unfähig bin zu helfen. da sterben sie unter Geschrei und Gestöhn und wie die Tiere auf den Feldern und niemand ist da, sie zu begraben. Nervenzusammenbruch, er ist nach Haus gekommen und hat sich eine Stelle erobert als Maurer, nur um zu vergessen. Intelligenter Bub, sehr ehrlich, mit Hingabe ist hingegangen. Er sagt, ein Gott der Liebe, ich glaube daran, aber weil ich dieses Problem nicht lösen kann, ich habe es Ihnen gesagt, dass wenn man Probleme nicht lösen kann, wird man frustriert. Und das kann psychische Krankheiten und neurotische Krankheiten hervorrufen. Und dieser arme Mann wurde nicht fertig mit dem Problem. Denken Sie jetzt, wo Sie einigermaßen Ruhe haben, denn sollten die Russen kommen, ich weiß es nicht, ob sie kommen, aber sollten die Raketen fliegen, werden Sie einen noch schlimmeren Massentod sehen. Und in einem Massentod und einem Massensterben werden Sie keine Zeit haben, fertig zu werden, gedanklich fertig zu werden, mit Problemen dieser Art. Sie müssen es jetzt tun, wo Sie Zeit haben. Und das ist, was ich Ihnen da sagen wollte. Ich war lange Jahre in der Krebsabteilung von Middlesex Hospital in der Londoner Universität als Krebsexperte, Forscher, tätig. Und ich musste die Blutspiegelkonzentrationen machen von den verschiedenen Hormonen, von den weiblichen Geschlechtshormonen und von den männlichen Geschlechtshormonen. Und wir versuchten, den Krebs einzudämmen mit Hormonen. Nun, Sie wissen, mit Prostatakrebs geht es einigermaßen gut, eine Zeit lang. Und dann stirbt der Patient immer an Prostatakrebs oder an Metastasen davon. Und wir hatten das Gleiche probiert mit Brustkrebs. Brustkrebs geht weniger gut. Und mitten in dieser Arbeit bekamen wir eine Frau rein. Sie war ungefähr 25 und sie war primipara, also sie erwartete ihr erstes Kind. Und sie hatte einen fulminierenden Krebs der linken Brust. Und da bin ich hingegangen, zu gucken, was ich zu tun hatte. Nun, ich meine, wenn man das sieht, sie war 6 Monate, 7 Monate schwanger. Und da war natürlich durch die Hormone der Schwangerschaft das Ding in Fulminierung, Fulmination, sagt man im Deutsch, glaube ich, gekommen. Also die ganze Brust war eine Masse von rohem Fleisch. Und da bin ich hingegangen und habe wiederum Blutproben gemacht bei der armen Frau. Und sie sagte zu mir, Herr Doktor, Ihre Medikamente helfen mir nicht. Das frisst um sich, dass ich es nicht mehr aushalten kann. Die Frage ist, ob ich sterbe, ehe das Kind geboren wird. Und ich möchte nicht, dass das Kind begraben wird in meinem Leib. Das möchte ich nicht. Ich möchte das Kind sehen, ehe ich sterbe. Denn sterben tue ich. Ihre Worte helfen mir mehr, ich hatte oft mit ihr gesprochen, als Ihre Medikamente. Nun, es war ein hohes Kompliment, denn zu reden unter den Umständen ist, meine Damen und Herren, nicht leicht. Und sie sagte, würden Sie mir einen Gefallen tun? Ich sagte, wenn ich kann, ja. Sie sagt, es ist beinahe der 7. Monat. Man könnte einen Kaiserschnitt machen. Würden Sie dem Professor sagen, er hört auf Sie, würden Sie ihm sagen, er soll einen Kaiserschnitt machen, dass ich wenigstens das Kind sehe und sterbe? Ich sagte, ja, nehmt an, wenn Sie wünschen, mache ich das. So habe ich das besprochen mit dem Professor. Und er sagte, ja, so, man könnte es gar machen. Und da haben sie das gemacht. Und sie haben dann das Kind rausgenommen und an die andere Seite gelegt. Und so ist sie gestorben. Ganz schnell. Nicht wahr, die Geburt war ihr zu viel und das Fraß um sich fulminierend. Und so ist sie gestorben mit dem Kind auf dem Arm. Der Vater, als er das sah, erstes Kind, geliebte Frau, 2, 3 Jahre zusammen, da hat der Dodds, also das war mein Professor, er ist jetzt tot, hat gesagt, na Wilder, was sagst du zu dem? Du bist ein Christ. Guck mal den Vater an. Guck mal das Baby ohne Mutter. Hat ihr Gott das gemacht? Über den toten Patienten. Was wollen Sie tun? Ich sage Ihnen, man kann kaum den Inhalt des Magens unten halten, wenn man sieht. Verstehen Sie das? Es wird mir immer noch, heute, wenn ich daran denke, schlecht. Die Agonie des Vaters, das arme, hilflose Kind an einer toten Brust. Es ist, bitte schön, haben wir mit einem Gott der Liebe zu reden. Und wenn ich, zu tun, wenn ich über diese Dinge denke, meine sehr geehrten Damen und Herren, denken Sie nur nicht, dass ich nur Philosoph und Wissenschaftler und all das bin. Ich weiß, was es bedeutet. Ich habe das lang genug selber ausgehalten. Nun, was soll man da sagen zu diesen Dingen? Ein guter Mensch, auch wenn er böse ist, verstehen Sie, was ich da meine, versucht das zu verhindern. Wir haben probiert, diesen Tod zu verhindern. Und wir sind nicht sehr gut, nicht wahr? Wir sind oft sehr böse. Ich bin es auf alle Fälle. Sie sind vielleicht Engel, nicht wahr? Aber ich bin es nicht. Was kann man dazu sagen? Selbst als böser Mensch probiere ich das zu verhindern. Alle meine Wissenschaft wird angewandt, um gerade das zu verhindern. Aber ich bin zu schwach. Ich habe nicht das Wissen. Ich habe nicht die Kraft, das zu tun. Aber selbst von mir, der ich böse bin, erwartet man, dass ich sowas verhindere. Auch in Bangladesch hätte ich es auch versucht zu verhindern, wenn ich konnte. Nun, wenn es einen allmächtigen Gott der Liebe gibt, haben Sie gehört? Einen allmächtigen Gott der Liebe gibt, würde man wenigstens von ihm erwarten, dass er es verhindert. Ist das logisch oder nicht? Meinen Sie nicht? Ich meine, wie man sieht, wie der Vater betet unter solchen Umständen, dass Gott das verhindert und Gott es nicht getan hat, ist es wirklich ein ganz großes Problem, wenigstens bei mir und bei all denen, die ernsthaft über diese Dinge denken. Denn wenn Gott allmächtig ist und lieb ist, würde man erwarten, dass er was tut. Nehmen Sie alle Kriege, nehmen Sie den Zustand der heutigen Welt, nehmen Sie die Bedrohung, unter der Sie hier heute leben. Warum tut er nicht, wenn ein Gott der Liebe ist? Es gibt vier Lösungen zu diesem Problem. Und meine Damen und Herren, die vier Lösungen will ich mit Ihnen behandeln. Die erste Lösung ist, wie ich hörte von einem Mitglied Ihrer Universität, der eine hohe Stellung hier hat heute, dass es keinen Gott geben kann angesichts dieser Lage. Denn wenn es einen gäbe, und er gut ist und allmächtig ist, sind solche Umstände einfach unvorstellbar. Und wenn du meinst, dass er gut ist und nichts tun kann, dann ist er nicht allmächtig. Und wenn er nichts tun will, dann liebt er uns nicht. Verstehen Sie? Man ist in einer Zwickmühle da, sondergleichen. Das hat mein Professor der physikalischen Chemie in England gesagt vor Jahren, Mann, Sie sind schizophren. Sie sind nicht fähig, die Realität zu sehen, wenn Sie Christ geworden sind. Sehen Sie nicht, wo Sie stecken. Nun, das ist die atheistische Lösung. Und Sie finden bei sehr vielen führenden Menschen in dieser Universität und unter vielen Studenten die gleiche Lösung. Die sagen, Mann, wie kann man so denken. Man muss aufhören zu denken, um das zu tun. Und wenn man aufhört zu denken, dann natürlich gibt das neurotische und psychotische Störungen. Ich kann aber, wenn ich denke, diese Lösung des Atheismus nicht annehmen. Denn meine gesunde Vernunft verbietet mir den Atheismus. Warum denn? Ganz einfach. Wenn ich Sie angucke, wie ich schon die ersten Abende hier gesagt habe, sind Sie eine Supermaschine. Das sind Sie. Eine biologische Stoffwechselmaschine. Und drüber gestülpt, transzendiert, ist eine Psyche. Das ist mir klar. Aber eine Maschine, eine maschinelle Basis, Ihre Soma, ist schon da. Nun, wo haben Sie jemals aus der Materie eine Maschine entstehen sehen ohne Denken. Also ohne Teleonomie, ohne Bezweckung. Bezweckung ist verbunden mit Denken. Und hier sehen Sie Millionen von tadellosen Maschinen, die herumlaufen bei 37, 38 Grad, ohne Lärm, die effizientesten Maschinen, die es gibt, viel effizienter als unsere Maschinen, die herumlaufen. Und Sie sagen, sie seien entstanden ohne eine Quelle der Intelligenz außerhalb der Maschine. Ich kann das nicht runterdrücken. Es will nicht in meinen dicken Schädel. Ich kann das nicht. Denn gucken Sie mal das Wesen von Materie selber an. Materie ist Energie plus mathematische Formeln. Und wenn mathematische Formeln, Orbitale, nicht das Resultat von Denken sind, was sind sie denn? Ich kann das nicht. Also ich kann die atheistische Lösung nicht annehmen. Die zweite Lösung ist, dass Gott alles geschaffen hat. Schon die Materie und die Biologie zeigt das. Aber er hat alles erschaffen, aber er hat zur gleichen Zeit das Gute mit dem Bösen erschaffen. Also Gott ist der Autor des Guten und der Maschinen und des Menschen und der Psyche und des Geistes, die wir haben. Aber zur gleichen Zeit hat er das Böse gemacht. Nun, ich habe lang genug in der Türkei gelebt, zu wissen, dass das Wesen von Allah ist. Und ich habe lang genug in der postchristlichen Ära in Europa gelebt, zu wissen, dass sehr viele Christen das Gleiche denken. Die denken, dass Gott der Autor des Guten und des Bösen ist, oder sie denken überhaupt nicht dran. Nun, hören Sie mal, liebe Freunde, kann ich das akzeptieren? Ich finde es sehr schwierig, wenn man versucht zu glauben, dass Gott der Gute ist und zur gleichen Zeit ein Dämon ist, der Böse. Denn ich kann dann keine vernünftigen Gedanken machen über einen Gott, an den ich glauben muss, anhand von der Evidenz, die da ist. Ich kann das nicht. Ich habe zu viel Mühe damit. Es bringt mich zum philosophischen Nihilismus. Und wenn Sie Kulturen sehen, die das glauben, sehen Sie, dass solche Kulturen sich auflösen, weil sie im gedanklichen, philosophischen Nihilismus sind. Also ich kann nicht denken, dass Gott der Ferne ist, der Gut und Böse ist, den ich nicht verstehen kann. Denn wenn er meinen Verstand gemacht hat und sein Verstand Unverstand ist, dann wohlhanden wir. Denn das ist Unverstand, der sowas glauben kann, dass man gut und böse sein kann, das Gute und das Böse und zur gleichen Zeit lieb sein, zur gleichen Zeit böse sein. Man hört auf mit dem Denken da. Und Sie finden viele Religionen, die aufgehört haben mit dem Denken. Und die christliche Religion ist keine Ausnahme. Die Degenerierung des christlichen Glaubens führt immer zu Gedankenlosigkeit, zum philosophischen Nihilismus. Sie sehen das. Hier kollektieren sie von den lieben Gläubigen, um Waffen zu kaufen für gewisse Aufstände in gewissen Ländern, die hier nicht genannt werden sollen. Und das ist doch ein Nihilismus, wenn Jesus gesagt hat, du sollst den Feind lieben und Geld gesammelt wird in den gleichen Kreisen, um das zu tun, was wir verdammen. Da ist also der philosophische Nihilismus hat überhand genommen wie ein Krebs. Und wenn Krebs in Philosophie überhand nimmt, dann sind wir sehr schnell tot. Und das ist, was geschieht in Europa. Wie viel treten aus den Kirchen aus? Jedes Jahr. Aus dem Grunde bezahlen wir Geld, 11 Milliarden D-Mark im Jahr Kirchensteuer. Und die Leute treten aus am laufenden Band, weil sie keinen Zweck, keinen Sinn drin sehen. Kann man verstehen. Also ich kann das nicht nehmen. Ich kann es nicht annehmen. Jetzt gibt die dritte Lösung. Hören Sie zu, wir müssen das machen. Die dritte Lösung ist, dass es einen Gott gegeben hat, einen Gott der Liebe gegeben hat. Denn es gibt so viel Liebe und Schönes in der heutigen Welt, dass man es annehmen muss, nicht wahr? Aber, dass dieser Gott gestorben ist. Nun, das ist eine theologische Lösung, nicht wahr? Gott ist tot. Sie kennen alle die Gott ist tot-Theorie. Gott war, die Schöpfung sagt das, die Biologie sagt das, und jetzt ist er nicht mehr. Das ist, was auch diese Buben gesagt haben in der Zeitschrift Der Spiegel, nicht wahr? Er ist tot. Das war Bischof Robinson und Bischof Pike. Die haben das propagiert. Nun, kann ich das akzeptieren als Wissenschaftler? Ich habe große Mühe, philosophische Mühe, das zu akzeptieren. Denn ich weiß von der Biologie her, dass ich nicht ein Entropieloch bin, wenn Sie verstehen, was ich da meine. Ich habe versucht, an verschiedenen Abenden ein Entropieloch mit Golfbällen und sowas zu erklären, aber ich bin nicht ein Entropieloch. Denn ein Golfball in einem Entropieloch ist stabil. Und ich weiß ganz bestimmt von meinem Körper, dass das Unstabilste ist, was es gibt. Tun Sie mir das Gleiche, das Kleinste. Schneiden Sie meine Blutzufuhr ab 7 Minuten. Wie erledigt. So unstabil bin ich. 7 Minuten absolut maximal. Ich bin nicht ein Entropieloch. Ich bin unstabil. Wer erhält mich denn? Also wenn Gott tot ist und ich unstabil bin und doch lebe ich hoffentlich noch ein paar Jahre, wer ist denn dafür verantwortlich? Denn biochemisch gesehen ist das größte Wunder der Welt. Wenn Sie wissen, welche Organe mir fehlen nach all den Operationen, die ich gehabt habe, würden Sie sehen, es ist wirklich ein Wunder, dass der Mann da steht. Denn ich weiß, ich war nur unter Lachgas und habe mit teilweise erlebt, was Sie da gemacht haben, nicht wahr? Und ich sage also wirklich, dass ich hier stehe, ist sicher ein Zeichen, dass ich unstabil bin, aber ich bin erhalten worden. Die größte Unwahrscheinlichkeit der Welt, soweit ich sehen kann, vor 10 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Aber ich hatte einen guten Chirurgen, nicht wahr? Und er hat gerade den Golfball richtig erhalten, dass es nicht reinplumpst, nicht wahr? Denn wenn man reinfällt, dann ist man tot. Nun, das ist das Dritte. Und jetzt kommt das Vierte, die vierte Lösung. Nicht zu schlimm, die vierte Lösung. Wenn man diese vierte Lösung nimmt, glaube ich, dass Sie Ja sagen können zu dem. Darf ich Ihren Appetit ein bisschen anregen? Ich glaube hier, dass Sie Ja sagen können. Ich glaube, dass anhand dessen, was ich sehe, sehr oft Liebe gibt in dieser Welt. Gucken Sie mal, Mutter mit dem Kind. Ich meine, neugeborenes Kind. Es ist doch. Oh, vielleicht sind Sie nicht Veteranen auf dem Gebiet. Aber ich bin ein Veteran auf dem Gebiet mit meiner Frau. Und ich muss Ihnen sagen, das erste Lächeln eines Kindes, wenn die Mutter mit, das erste Mal, dass sie es tut, nicht wahr, wie es reagiert, ist doch sowas Schönes, wenn man das Verhältnis zwischen Mutter und Kind sieht. Nun, Sie dürfen nicht denken, dass ich sentimental werde, aber das ist doch Liebe, ein Verhältnis, eine Dialektik, wenn ich wissenschaftlich werden will, zwischen zwei Personen. Und wer hat denn das erfunden? Das glaube ich nicht, dass molekulare Bewegungen das erfunden hat. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dass das geplant ist. Und wenn man sieht dann, wie das Kind versucht aufzustehen, statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein kleines Kind aufsteht. Aber sie haben in sich einen inneren Drang, aufzustehen und so zu sein wie die Eltern. Nun, das ist doch wunderbar, wie die Mutter kommt und dem Kind hilft. Und dann, wenn das Kind versucht, Worte zu sagen, nicht wahr? Es ist doch so schön. Also ich finde es wunderbar. Ich habe es auch erlebt mit 4 Kindern. Deshalb habe ich große Mühe mit den ersten 3 Lösungen, aber die 4. Lösung ist die, dass es schon einen Gott der Liebe gibt. Sind Sie jetzt mit mir? Dies ist, was die Amerikaner nennen, the nitty-gritty von, Sie kennen den Ausdruck? Ins Deutsche kann ich das nicht übersetzen. Also, es heißt die Hauptsache, aber nitty-gritty ist doch ein schöner Ausdruck. Ich glaube, dass the nitty-gritty der Sache ist, dass Gott, wenn er ein Gott der Liebe ist, wenn, okay, dann muss er geduldig sein. Denn wenn ein Mensch wirklich liebt, dann wird er geduldig sein. Gucken Sie mal, meine Frau, nicht wahr? Es ist offenbar, darf ich das nicht so sagen vielleicht, aber ich glaube schon, um sicher zu sein, dass sie mich lieb hat. Und da können Sie sich denken, sie muss sehr viel Geduld haben, nicht wahr? Haben Sie auch ganz recht, nicht wahr? Aber das ist doch sehr wichtig bei der Liebe, dass im Wesen der Liebe die Geduld inhärent ist. Wenn ich die wissenschaftlichen tieferen Ausdrücke nicht benutze, werden Sie sagen, er sei sentimental heute Abend. Aber das ist er gar nicht. Nur hat er schwierige Sachen zu sagen. Und Liebe, wahre Liebe, schließt immer Geduld in sich. Nun, wenn Gott wirklich allmächtig ist und allwesend ist, omnipotent ist, überall ist, allwesend ist, wenn er das ist, würde ich denken, dass seine allmächtige Liebe unendlich geduldig sein wird. Würden Sie sagen, dass das logisch ist? Also, wenn eine wirklich große Liebe ist bei uns Menschen, dann ist immer große Geduld damit verbunden. Nun, wenn der große Gott, der alles gemacht hat, wirklich liebt, dann würde man erwarten, dass seine Liebe ewig ist und auch seine Geduld. Das würde man erwarten, nicht wahr? Ich glaube, dass die einzige Erklärung ist, dass ein Gott, der vollkommen ist, zur gleichen Zeit lieb ist oder Liebe ist und dass er deshalb geduldig ist. Wenn man aber sagt, dass dieser Gott das Böse mitgemacht hat mit dem Guten, dann rechtfertigt das, sind Sie mit mir, das ist nicht die Kritik wieder. Wenn ein Gott der Liebe so ist, und das Böse und das Gute macht, rechtfertigt das das Böse. Denn wenn das Böse von ihm kommt, aus seiner gedanklichen Matrix kommt, wenn das der Fall ist, dann ist es gerechtfertigt. Und wenn Sie sagen, dass Gott gut und böse ist, wie ich eben unter dem dritten Titel gesagt habe, dann haben Sie das Böse rechtfertigt und da sind Sie verloren. Ich auch, philosophisch gesehen. Aber ich glaube nicht, dass er das Böse gemacht hat. Ich glaube, dass, lesen Sie Erich Fromm auf diesem Gebiet, ich glaube, dass das Böse keine Schöpfung ist. Ich glaube, dass das Böse einfach reziprokal ist zu dem Guten. Also darf ich es klar sagen. Wenn ein guter Gott ist und all seine Eigenschaften gut sind, die Eigenschaften der geduldigen Liebe, wenn das alles so ist und ich ihm bewusst den Rücken kehre, indem ich ihm den Rücken kehre und das tun, was er nicht tut, dann bin ich böse. Also C.S. Lewis macht das in Mere Christianity so schön klar. Er sagt, dass der Teufel nichts erfinden kann. Er hat nicht einmal das Böse erfunden. Aber das Böse besteht in einer Verzerrung und einer Umdrehung des Guten. Also es ist eine negative Eigenschaft und nicht eine positive Erfindung. Und ich glaube, da hat er recht. Denn wenn Sie das Böse angucken, ist es meist ein Gegenstück, ein Gegenpol zu dem Guten. Keine neue Erfindung, sondern eine Verzerrung einer alten Erfindung. Wenn Sie das tun in der Wissenschaft, werden Sie das schon verstehen. Denn es ist viel leichter, negativ zu kritisieren, als positiv aufzubauen, nicht wahr? Und die negative Kritik ist sehr oft einfach zersetzend, wogegen der positive Aufbau positiv ist. Nun, lasst uns dann mal sehen, wie wir fortfahren können, wenn Gott ein Gott ist, der Liebe ist und zur gleichen Zeit duldet. Und wie ich Ihnen gesagt habe, dass er geduldig ist, wenn ich an die Liebe Gottes denke, bin ich erledigt. Denn er ist ewig. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Auch seine Liebe ist ewig. Da kann ich keine vernünftigen Gedanken drüber machen. Das weiß ich. Jemand hat mir gesagt in der Schule gestern, hören Sie mal, Sie sagen, dass Gott ein Think Tank ist, der alles gemacht hat. Wer hat Gott gemacht? Immer? Das sagt man sehr leicht. Ich sage, mein lieber Mann, überlegen Sie, dass Ihre Gedanken nur funktionieren, wenn Sie Intervalle von Zeit zwischen jedem Gedanken haben. So ist es in der Struktur einer Sprache. Ein Intervall zwischen Buchstaben und ein Intervall zwischen einem Wort. Und dann kommen Sie zu einem Satz. Nun, unsere Denkmaschine ist so gebaut. Nun, wenn Gottes Denkmaschine, Gottes Denkmaschine so ist, aber ewig ist, habe ich diese Zeitintervalle nicht. Ich kann nicht mehr denken über ihn. Mir ganz klar. Ich weiß nicht, wo Gott herkommt. Er ist der ewig Bestehende, weil er ewig ist. Aber vorstellen, mir vorstellen, kann ich das gar nicht. Deshalb, jetzt kommt ein bisschen nitty-gritty wieder, deshalb hat Gott uns, weil er ein Reich auf Erden der Liebe aufbauen will, uns ein plastisches Vorbild gegeben, was Liebe ist, in einer Art und Weise, dass ich in meiner Sprache und in meiner Begrenztheit der Gedankenwelt verstehen kann. Und wissen Sie, was Gott nimmt als ein Vorbild, als ein Modell seiner Liebe, was er uns gibt, damit ich mir vernünftige Gedanken machen kann über meinen Schöpfer. Er sagt, dass die Liebe Gottes zu vergleichen ist zwischen der Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut. Nun, es sind einige Veteranen hier, nicht wahr? Die wissen, wie das ist. Beschreiben könnten sie es nicht. Aber wenn sie mich angucken und meine Frau angucken und sich selber angucken und ihren Ehepartner angucken, dann sagen sie, die haben das Gleiche erfahren. Aber beschreiben könnten sie es nicht. Aber wohl wissen sie, was ich meine damit, nicht wahr? Und wie fängt das an? Denn wenn ich den Anfang habe, werde ich das Wesen besser verstehen. Also es ist einige Jahre her, seit ich eben praktische Erfahrung hatte mit diesen Dingen, aber ich habe sehr oft beobachtet, auch hier und in den Schulen, wo ich war, habe ich es ganz krass gesehen einige Male. Ob es gut ist, weiß ich nicht, aber in der Richtung. Er sieht sie und sie sieht ihn und sich an, vor allen Dingen in Vorstellung, und sie fühlen, sie empfinden, das ist, was wir ein Perzept nennen, also eine Sinneswahrnehmung, damit sie nicht meinen, dass ich ein sentimentaler alter Mann bin, nicht wahr? Das möchte ich nicht. Deshalb muss ich es immer pfeffern, nicht wahr, mit einigen Ausdrücken, damit sie wissen, dass es nicht der Fall ist, aber damit sie mit mir innerlich gehen. Er sieht sie, wie sie haben. Er will bei ihr sein. Und sie sieht ihn, und sie merkt, kann auch umgekehrt sein heute. Früher war es weniger so, nicht wahr? Also öffentlich weniger so, aber ich habe Augen im Kopf, nicht wahr? Und sie auch. Nun, sie sieht ihn und dann gibt es die reziprokale Wirkung. Es tut mir sehr leid, meine Damen und Herren, aber eine bessere Sprache finde ich bei Ihnen heute Abend nicht. Aber verstanden haben Sie mich, nicht wahr? Was ich meine. Gut, wir wollen darüber im Klaren sein, dass ich, der alte, krustige Wissenschaftler, nicht viel sagen kann über dieses Gebiet, aber verstehen haben Sie mich, und das gibt mir ein bisschen Mut, weiter zu sagen. Wenn er dann soweit ist, und vielleicht wenn sie soweit ist, oder um diesen Prozess zu katalysieren, sagt er, ich habe einen neuen Porsche, nicht wahr? Und möchtest du vielleicht, und sie sagt, ja, das möchte ich auch. Und der Porsche ist ein Zweisitzer, nicht wahr? Oder ein Anderthalbsitzer, wie Sie wollen. Nun, da machen Sie, was man macht mit einem Porsche, nicht wahr? Quietschen die Reifen und rasen durch die Stadt und sind die Verzweiflung der Polizei. Nun, wenn er nicht so ist, dann gibt er ihr Blumen oder Praline oder was Sie wollen. Sie kennen das Verfahren, das brauche ich nicht. Das Verfahren brauche ich nicht. Aber ich habe einen besonderen Grund, Ihnen das alles klar zu machen, denn ich habe was ganz Böses zu sagen jetzt. Und wenn ich dann so was tue, was ich mit Ihnen jetzt getan habe, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können denken, dass der Mann böse ist, denn ich habe was Böses zu sagen, aber das Sie betrifft wie auch mich. Das Maßgebliche in dem ganzen Prozess oder Verfahren ist, dass Sie seine Souveränität nicht verletzt und dass er Ihre Souveränität nicht verletzt. Er probiert, und sie auch, ihn, seine Psyche, zu gewinnen. Er probiert vor allen Dingen, Sie müssen mir sagen, wenn ich mich täusche, wenn Sie bessere Veteranen sind als ich, er versucht, ihren Willen zu gewinnen. Er forciert sie nicht. Das ist das Allerletzte, was man in der Liebe tun muss. Man muss dafür sorgen, dass man geduldig ist und nicht mit Gewalt angeht. Das ist, was so verlockend ist mit den Friedensbewegungen, nicht? Frieden ohne Waffen, sagen sie. Es ist eigentlich ein Ableger von dem. Ob es gut ist oder nicht, eine andere Sache. Aber in dieser Sache muss man werben. Das ist das Wort. Das englische Wort dafür ist woo. Ein sehr gutes Wort. Das hat man im Deutschen nicht, weil werben allerlei Nebenbedeutungen hat, nicht wahr? Aber to woo im Englischen ist einfach diese Beziehung zwischen Braut und Bräutigam oder zwischen zwei Menschen, also eine reine Liebesbeziehung, wogegen Werbung nicht ist. Aber wenn Sie Werbung verstehen, einfach in dem Sinne, den ich so meine, sind Sie dann mit mir. Und wenn dann er Ihren Willen genommen hat und Sie wirklich ihn haben will, darf ich es wagen, in einer modernen Gesellschaft zu sagen, wenn er sie zum Ausschluss aller anderen Mädchen haben will und auf alle anderen Mädchen verzichten will und sie allein haben will und zu diesem Ziel gekommen ist durch seine Werbungskunst mit Porsche oder ohne, es ist ganz egal, wie es ist, aber wenn er so weit gekommen ist, fragt er sie, ob sie sie festlegen will. So war es in den Tagen vor der offenen Ehe. Und ich halte die offene Ehe für weniger glücklich als eine geschlossene Ehe. Das spreche ich als Veterane und als Beobachter der heutigen Situation. Man hat mehr Glück, man hat vollkommenes Glück, wenn man einen souveränen Menschen seinen Willen gewonnen hat. Das ist das Verfahren von dieser, was wir nennen Courtship, also von diesem Werbungsverfahren. Und sie tut das Gleiche, aber die Damen haben eine andere Methode, es zu tun, nicht wahr? Aber sie tun es noch effektiver als umgekehrt und es ist sehr bindend, wenn es geschieht. Nun, eines Tages bittet er sie, das öffentlich zu sagen. Und sie stehen vom Standesamt oder vom Pfarrer. Wir haben es beides gemacht. Wir sind doppelt genäht, meine Frau und ich. Wir haben es England gemacht vor dem Standesamt wegen den Papieren und vor dem Pfarrer, vor meinem Schwiegervater, wegen der Kirche, nicht wahr? Wir sind also fest genäht. Wenn das geschehen ist, man auf alle anderen verzichtet hat, ich sage Ihnen, einen Menschen aus freien Stücken zu besetzen, gegenseitig zu besetzen, ist das schönste Perzept, Wahrnehmung, die es gibt. Das würde ich sagen, wenn zwei Menschen sich total finden in Liebe. Nun, dazu muss man Geduld haben, dazu muss man freien Willen haben, wirklich freien Willen haben, Nein zu sagen. Wenn ich das irgendwie bewerkstelligen könnte, mit einem chemischen Mechanismus würde ich, nicht wahr, Sie wissen, was ich meine, wenn ich das tun würde, da habe ich die Souveränität meiner Geliebten verletzt. Und die Verletzung der Souveränität hat sich ausgeartet heute, dass überhaupt keine Disziplin mehr da ist. Aber die Verletzung der Souveränität findet in der Liebe nicht statt. Die Liebe schließt Diktatur, Gewalt aus. Nun darf ich Ihnen ein Beispiel geben, um das Ihnen klar zu machen. Es war einmal ein junger Mann, und er war ein hochgewachsener, schöner, feiner, schön hört sich schrecklich an, nicht wahr? Aber war, was wir sagen im Englischen, handsome. Das kann man nicht sagen im Deutschen, aber so war er, handsome. Und er hatte sich verguckt in eine ebenso schöne Königstochter. Und der eine hieß, der Mann hieß Amnon, und die Königstochter hieß Tamar. Und der Arm hat sich abgespielt unter der Nase Davids, und wie Väter sind, hat es gar nicht gemerkt, nicht wahr? So sind Väter, die Mütter sehen es beim ersten Ansatz, nicht wahr? Auch die Väter, die sind so blind, wie die Blindschleichen. Nun, und dieser Anon hatte es so schlimm, sind Sie junger Mann mit mir? Er hatte es so schlimm, dass er fürchterlich abmagerte. Ganz schrecklich, er wurde zum Skelett. Und sein Freund sagte zu ihm, du bist krank, hast wohl Schwindsucht. Nein, sagte er, ihr habt nicht Schwindsucht. Es ist was ganz anderes. Und da sind sie zusammengegangen, was wir nennen, in einem Huddle. Sie wissen, was ein Huddle ist, nicht wahr? Man bekommt sich in eine Ecke und da redet man geheim miteinander, nicht wahr? Wie Studenten das auch tun und andere. Nun, in diesem Huddle hat er bekannt, was ihm fehlte. Dieser Anon. Und er sagt, es ist Tamar. Verständlich, geschieht, nicht wahr? Und da hat der Freund ihm einen sehr schlechten Rat gegeben. Er hat gesagt, also wenn es Tamar ist, du kannst das machen, ohne jegliche Schwierigkeit. Das Einzige, was du brauchst, ist sie allein zu bekommen. Physikalisch allein. Und dann ist es gut. Du kannst ja machen, was du willst. Und er hat auf ihn gehört, der Dumme. Und er hat verzichtet auf den Werbungsprozess, auf das Werbungsverfahren. Er hat verzichtet darauf, ihre Hand zu gewinnen. Und er sagte zu seinem Vater David, ich kann nicht essen, meine Verdauung ist kaputt. Die einzige, die gut genug für mich kocht, ist die Tamar. Kannst du sie rüberschicken zu mir in meine Zimmer, dass sie für mich kocht und dann werde ich wieder gesund. Und der dumme Vater natürlich auf der Nase rumtanzen, hat es nicht gesehen. Dann hat er gesagt, Tamar, geh hin und mach das für den armen kranken Buben. Und sie ahnungslos ist hingegangen. Er hat alle seine Leute rausgeschickt. Entschuldigen Sie, was ich jetzt sage. Und als er sie allein bekam, eingeschlossen, wie oft geschieht in Autos, nicht wahr? Hat er sie vergewaltigt. Er hat nicht versucht, sie zu gewinnen mit Geduld, sondern ersetzte Geduld mit Gewalt. Das war der Kardinalfehler. Denn es heißt, in dem Augenblick, wo er sie vergewaltigte, verwandelte sich seine glühende Liebe in einen noch glühenderen Hass. Und er stieß sie schreiend zum Haus raus, schließ die Tür hinter sich und sie ging zurück in ihr Haus und war so erschüttert, dass sowas passieren kann, dass sie ihr Leben lang wie eine Witwe lebte. Und dann hat Absalom dafür gesorgt, dass Amnon ermordet wurde. Das war das Ergebnis des Ersatzes von der Geduld, die integral ist mit der Liebe, durch Gewalt. Nun, Gott nimmt das und sagt, wie die Liebe eines Bräutigams ist zur Braut, so ist die Liebe des Vaters zu der Gemeinde, zu den Gläubigen auf Erden, muss gewonnen werden. Er muss uns gewinnen. Und darf ich es sagen, wir ihn. Das ist, was man vergisst im Christentum heute. Die sagen, Gott hat alles getan in Christus, das Werbungsverfahren am Kreuz, und gesagt, er liebe uns bis zum Tod. Er als Werber, Liebhaber der Seele, hat es getan. Und wir auf unserer Seite haben die Aufgabe, zu sehen, wie er es getan hat bei uns, und zu antworten wie eine Braut auf den Bräutigam. Denken Sie nur nicht, dass Sie ein Christ sind, weil Christus für Sie starb. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. Sicher, er hat seine Liebe, seine Werbungstätigkeit gezeigt in dem Tat am Kreuz. Ich gehe freiwillig am Kreuz, ich sterbe für die Sünden der Welt, ich nehme Ihre Schuld auf sich. Aber, sagt er, ich tue das in einer Werbungsabsicht. Ich will, genau wie ein Bräutigam will, dass die Braut in Gegenliebe also antwortende Liebe, er weiß, ich kann nicht eine Frau heiraten, weil ich sie lieb habe. Ich kann ihr nicht einen Ring geben, weil ich sie lieb habe, wenn sie mich nicht liebt. Und Christus kann nicht sagen, dass sie ein Christ sind, wenn er für sie gestorben ist. Aber was er tun kann, ist sagen, dass er das Verhältnis zu ihnen hat, wenn sie das Verhältnis zu ihm haben. Und das ist die Basis der Liebe. Nun, Sie wissen, dass Gott ein Reich der Liebe auf Erden aufrichten will. Er hat es oft genug gesagt. Sie haben es auch als Kinder gehört, dass seine Absicht die ist, ein Paradies auf Erden zu machen. Und Sie können kein Paradies auf Erden haben. Sie können kein Paradies in Ihrem Haus haben. Sie können kein Paradies in Ihrer Familie haben oder in Ihrer Universität haben, wenn nicht tatsächlich Liebe, die Geduld voraussetzt, nicht vorhanden ist. Es ist eine Plage, in einem Haus zu leben mit Menschen, die sich nicht gern haben. Es ist eine Plage. Sage Ihnen, ich sehe sehr viele Häuser, ich komme viel herum. Und ich weiß es, man merkt die Atmosphäre, wie man reinkommt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Es ist so. Nun, wenn Gott die Absicht hat, uns ein Reich der Liebe auf Erden zu schenken, das Erste, was er uns geben muss, um ein Werbungsverfahren möglich zu machen, ist die Souveränität unseres eigenen Iches. Sie müssen sozusagen ein Gott sein. Denn Gott ist souverän. Und ich darf, wenn ich ein Liebesverhältnis haben will, diese Souveränität nicht verletzen. Deshalb muss ich die Freimütigkeit haben, Nein oder Ja zu sagen, von mir aus allein. Wenn ich eine Marionette bin, kann ich nicht lieben. Eine Marionette liebt den Mann nicht, der einfach mit den Schnüren umgeht. Unmöglich. Kann alle Zeichen machen der Liebe, aber das Verhältnis ist hier nicht da. Und das Erste, was Gott gemacht hat, als er die Welt erschuf, war, er machte uns wie Götter, sagt er selber. Das heißt, souverän im eigenen Ich. Wir sehen seine Liebe, wir haben die Wahl, kann ich, will ich oder will ich nicht. Und diese Wahl ist die Voraussetzung für das Verhältnis der geduldigen Liebe, die Gott anstreben will, um ein Paradies auf Erden zu machen. Und das, glaube ich, das ist die Ursache des Bösen, dass der Mensch den freien Willen hatte, weil Gott ein Reich der Liebe aufrichten will, Nein zu sagen zu dem Gott, der sie gemacht hat. Und ich finde, dass das das größte Geheimnis ist in diesem ganzen Universum. Dass wir die Fähigkeit haben, zum allmächtigen Gott zu sagen, ich habe keine Zeit für dich. Und er lässt es zu, weil er lieb ist. Denn wenn er sie gleich bestrafen würde, wären sie nicht hier und ich auch nicht. Ich wäre längst tot. Wenn er gleich mich vernichten würde, weil ich den falschen Weg gehe, mich abwende von aller Tugend, wäre kein Mensch hier heute Abend. Und da bin ich dankbar, dass somit die Geduld und die Liebe Gottes erwiesen ist. Aber dann, sagen Sie, aber hören Sie mal, Professor, so dürfen Sie nicht reden mit mir. Denn denken Sie, was die Konsequenzen sind von dem. Ich sehe Sie genauso klar wie Sie. Wissen Sie, was die Konsequenzen sind? Wenn er allwissend ist, und er ist doch das als Gott, wenn er allwissend ist, warum? Wenn er wüsste, dass wir die Erde und Leute, die meisten Leute, die drauf sind, elend töten können, dass sie durch Krankheit kaputt gehen, durch den Sündenfall, denn die Abwendung von der Quelle der Gesundheit bringt uns Krankheit. Die Abwendung von der Quelle des Guten bringt uns Bosheit. Die Abwendung von allem, was Geduld ist, bringt uns Ungeduld und Gewalttat und Diktatur und alles, was wir bekämpfen auf Erden. Aber kommt im Grunde genommen all dieses Übel von der Abwendung, als es reziprokal. Zum Guten ist es böse. Aber dann sagen Sie mir, wenn Gott so ist, Bitte schön, dann habe ich eine entscheidende Frage. Das Nitty-Gritty. Sind Sie mit mir? Die entscheidende Frage ist, er hat es vorausgesehen. Warum hat er nicht verzichtet auf die Schöpfung? So ein Chaos. Gott hätte verzichten müssen auf die Schöpfung der Welt, um dieses Chaos zu vermeiden. Stimmt es, stimmt es nicht? Er ist ein Sadist, oder nicht? Wenn er die Welt durchgemacht hat und wusste, was wir tun werden mit unseren Gaben, die wir haben. Warum ist er nicht ein Sadist? Das kann ich Ihnen auch sagen. Als ich vor dem Altar stand mit meiner Frau, meine Braut damals, vor einigen Jahren, nicht sagen wie viel, verletzt die Damen, wenn ich das tue. Als ich vor dem Altar stand, hat mich mein Schwiegervater gefragt, er ist Pfarrer, willst du diese Frau nehmen, bis der Tod euch scheidet? Hier ist ein Mann, hat die Frau am Arm, die Braut. Und da kommt der Pfarrer und macht das Fauxpas und fragt, bis der Tod euch scheidet. Nun, in dem Zustand, man denkt vom Tod, nicht wahr? Es stimmt doch so. Aber ich weiß, dass wenn der Herr Jesus vorher nicht kommt, um uns zu erretten und uns sein Reich aufzurichten, wird der Tod uns trennen. Und wenn der Tod mich trennt, breche ich meiner Frau das Herz und sie mir, wenn sie zuerst geht. Also gut, wenn ich sie heirate, bin ich ein Sadist. Ich weiß, dass ich ihr das Herz breche und sie weiß, dass sie mir das Herz bricht. Stimmt oder stimmt's nicht? Bin Sadist. Ich hätte verzichten müssen auf die Ehe. Dann würde ich ihr das Herz nicht brechen. Gott hätte verzichten müssen auf die Schöpfung, weil er weiß, dass es kaputt geht. Warum hat es nicht getan? Aus, glaube ich, den gleichen Gründen, wie ich es getan habe. Warum habe ich es doch getan? Ich will meiner Frau das Herz nicht brechen. Wäre schrecklich, nicht wahr? Und sie mir auch nicht, das weiß ich. Warum haben wir es getan? Ja, weil wir glauben, dass ein Tag der Liebe besser ist als keine. Keine Liebe. Stimmt es, stimmt es nicht? Ich würde es tun. Ich hätte es damals getan. Hätten wir nur 6 Wochen gehabt. C.S. Lewis, mein Professor in Oxford, heiratete, als er 60 Jahre alt war, hat keine Frau gefunden, bis er 60 war. Nun, ob er sehr, 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 sehr anspruchsvoll war oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle, mit 60 Jahren hat er sein großes Glück gefunden. Er hat mich gefreut, nicht wahr, dass der alte Professor wenigstens das erlebt, was wir Veteranen schon längst haben, nicht wahr? Aber er hat's getan. Und wissen Sie, was passiert ist? Innerhalb von 3 Monaten hatte sie Krebs. Und sie ist dann gestorben. Und ganz am Ende seines Lebens, wo er sich so gefreut hatte auf das konjugale Glück, wurde sie ihm weggeratscht. Und er schrieb ein Buch, gerade darüber, A Grief Observed, also ein großes Leid beobachtet. Und er sagt in diesem Buch, auch wenn ich sie nur einen Tag gehabt hätte, viele Freunde sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Professor Lewis, Sie hätten doch offenbar nicht heiraten müssen. So ein großes Leid, in so kurzer Zeit. War der Unfug, die Heirat. Hätten einfach was anderes machen müssen. Da hat er gesagt, nein. Ich habe jetzt erfahren, was es ist, die Liebe, freiwillige Liebe, geduldige Liebe, eines ganzen Menschen zu genießen. Und diese Liebe nehme ich mit in die Ewigkeit. Das hat meinen Charakter umgewandelt, dass ich eine neue Dimension erfahren habe. Und ich bin froh, dass ich sie nur die paar Tage hatte, denn es hat mir eine neue Dimension gegeben. Ich habe es doch getan. Er war kein Sadist und ich war kein Sadist, als ich meine Frau heiratete. Ich glaube ganz fest, dass obwohl Gott die Welt wissentlich gemacht hat und vorausgesehen hat, dass all dieses Leid kommt, Ich glaube, dass er es machte, weil er wusste, dass einmal die Erfahrung der Liebe zwischen ihm und Menschen und Menschen und ihm ein ewiges, transzendentes Ereignis ist, das kein Mensch ohne Verlust verpassen kann. Und so glaube ich, dass Gott die Welt gemacht hat, weil er die Liebe zwischen uns riskiert. Jetzt sage ich Ihnen das Letzte, das ist ein bisschen leichter. Es war einmal ein Mann, und er hieß George. Er war ein Prinz. Und er war ein Mann, der stotterte. Und er war nicht sehr männlich und kein Mann für die Damen. Sie wissen, es gibt Männer, die für die Damen sind und Männer, die es nicht sind. Und er war einer von denen, die nichts besaßen auf dem Gebiet. Aber was er nicht verhindern konnte, er verliebte sich in eine sehr nette Prinzessin. Und sie hieß Elisabeth. Sie lebt noch, sie ist sehr alt. Aber er verliebte sich in sie. Und sie war sehr hübsch. Und er war es nicht. Aber er ging zu ihr, spielte Tennis mit ihr und alles, was man tut, ging spazieren. Porsche hatte er nicht jeden Tag, aber er machte, was er konnte. Und dann machte er einen Heiratsantrag. Nun, wenn man stottert und einen Heiratsantrag macht, ist es nicht sehr schön für die Frau. Willst du? Ich weiß es sehr, sehr. Nein, es ist ein ganz, ganz großes Leiden. Ich mache mich nicht lustig drüber, aber ich tue das, damit sie sehen, wie schwierig es war für das Mädchen, nicht wahr? Und sie sagt ihm nein, sie könnte es nicht. Da ist er nach Hause gegangen zu Mary, seiner Mutter, und hat gesagt: Mutter, ich will mit dir reden. Und die Mutter sagte, sie war sehr streng, nicht wahr, als ob sie ein Schwert im Rücken hatte. Nun, sie sagte: George, was ist das? Und sie sagte: Es ist Elisabeth. Und sie sagte: Das habe ich mir gedacht. Denn Mütter sehen es. Bei Vätern kann es um die Nase, auf der Nase rumtanzen. Die sehen es nicht. Und sie sagt: George, ich habe dann eine Frage. Es sind 6 hier Mädchen an dem Hof, die dich gern nehmen würden. Kann ich die 6 vorstellen? Oh, er sagt: Gottes Willen, Mutter, nein. Du hast mich vollkommen verstanden, falsch verstanden. Das will ich nicht. Ich will wissen, wie man Elisabeth bekommt. Oh, sie sagte: Gut, dann weiß ich, was ich dir zu sagen habe. Du wartest 6 Monate, vielleicht reift sie ein bisschen, bist nett zu ihr, gehst nicht so oft zu ihr, aber dann, nach 6 Monaten, gehst du hin und fragst sie nochmal. Okay? Na ja, Mutter, gut, geh hin. 6 Monate um, zieht sich um, geht zu der Prinzessin, spielt Tennis mit ihr, geht spazieren mit ihr und macht den 2. Heiratsantrag. Die arme Frau und der arme Bub. Nichts zu machen. Sie sagte, nein, sie könnte es nicht. Man kann doch eine Frau verstehen, nicht wahr? Ich verstehe es vollkommen. Nun, ging nach Hause absolut erschüttert, hat den Korb zum 2. Mal bekommen und fragte Mary die gleiche Frage. Sie sagt: George, ich habe eine Frage. Ich habe einen Zweck mit diesem Nitty-Gritty hier. George, ich habe eine Frage. Kann ich die 6 vorstellen oder nicht? Und sie sagt nein. Er sagt nein. Dankeschön. Es ist sie oder gar kein Mädchen. Sie sagt: Also wenn es so ist, dann wartest du und du ziehst dich um, gehst hin, spielst Tennis mit ihr und alles andere, was man tun kann. Und dann fragst du sie noch einmal. Aber du machst es ganz klar, dass das das letzte Mal ist. Dass man nicht spielt, dass du es ernst meinst. Du bist sehr lieb zu ihr, aber du sagst, dass dieses Verfahren nicht ein endloses Verfahren ist. Und er sagt: Mutter, ich verstehe. Er ging hin und wissen Sie, ein Mädchen sieht, wenn ein Mann es ernst meint. Sie hört das an dem Tonfall, sie guckt seine Gebärden an. Ich bin eingeweiht als Veteranin, nicht wahr? Und sie sieht all das. Und darf ich Ihnen etwas sagen? Wenn jemand sie wirklich gern hat, letzten Endes überwindet das ihre Gleichgültigkeit. Stimmt oder stimmt's nicht? Wenn man sieht, dass sie treu sind und dass sie nicht sofort aufgeben, dass sie geduldig sind, hat das eine kolossale Wirkung auf die eigene Psyche. Und dieses Mädchen merkte, dass dieser Bub absolut treu war und absolut ihre eigene Souveränität respektierte. Und sie merkte, dass das Feuer von ihm, denn er hatte sie sehr lieb, das Feuer von ihm fing an überzuspringen und sie konnte antworten. Und das gab einmal in der Geschichte des englischen Könighauses eine Hochzeit, die nicht arrangiert war von Politikern. Und die haben eine sehr glückliche Ehe geführt, bis der arme George an Lungenkrebs gestorben ist, ganz früh, und da war sie zurückgelassen als Witwe. Nun, was meine ich damit? Gott spricht zu einem jeden von ihnen zwei oder dreimal, vielleicht mehr, im Leben. Und er wirbt um sie. Ob sie Zeit hätten für ihn, ob sie Zeit zu sehen hätten, dass der Gott des Universums, der Allmächtige, der zu Rechten der Majestät in die Höhe schickt, Mensch geworden ist, um zu leben wie wir und zu sterben schlimmer als wir sterben am Kreuz. Und er lässt uns unsere vollkommene Souveränität, ob wir antworten wollen oder nicht. Aber er ist daran interessiert, als ein Gott der geduldigen Liebe, er ist daran interessiert, dass diese reziproke Wirkung, die wir Liebe nennen, zwischen ihm und uns zustande kommt. Denn da ist ein transzendentes Ereignis geschehen. Die Liebe ist ein transzendentes Ereignis, das Schönste, was es gibt. Und er ist daran interessiert, dass sie das tun. Aber er kann es nicht tun, wenn ein Engel zu ihnen schickt. Dann werden sie ein Speichellecker. Verstehen Sie mich? Man kann mit einer Demonstration von Macht kann man keine echte Liebe erzeugen. Echte Liebe wird immer gewonnen. Und immer gewonnen ohne die Souveränität des Menschen, weil wir Götter sind, gefallene Götter, aber Götter sind wir. Kann nur dieses transzendente Ereignis nur gewonnen werden. Und deshalb hat Gott die Welt so gemacht, wie sie ist. Wir sind frei, Ja oder Nein zu sagen. Und beim Sündenfall haben wir Nein gesagt zu ihm und zu all seinem Rat. Nun, das ist nicht Erbsünde. Wir haben einen Hang zur Sünde. Wir haben einen Hang dazu zu sagen, ich habe keine Zeit für das. Ich bin nicht religiös. Wir haben einen Hang dazu, aber wir sind nicht dazu gezwungen. Wir können aufhorchen und Ja sagen oder Nein, wie wir wollen. Und vielleicht hat Gott ein Wort zu Ihnen gesagt heute Abend. Er ist daran interessiert. Ich habe das so oft gesehen in allen Teilen der Erde. Dass wenn ein Mensch dieses leise Säuseln, wie Elias genannt hat, hört und antwortet und sagt, Herr, hier bin ich, zeig dich mir, vergib mir meine Sünden, dann offenbart er sich. Und sie verlieben sich in den Charakter, in die Persönlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und wenn sie das tun und sagen, ah ja, du hast mich gewonnen durch Leid und Tod und Geduld. Ich will dich auch gewinnen. Oh, gib mir Kraft. Durch Leid, Sorgen und Tod. So glaube ich, dass der Zweck der Leiden eigentlich vom Bösen kommen, denn Gott will Leid nicht haben. Das ist nicht der Zweck des Lebens. Aber er benutzt den bestehenden Zustand der Welt, um ihn im Leid uns zu erziehen zu dem, was er haben will. Und so sagt Paulus in der Stelle, die ich zitiert habe am Anfang, so sagt er, ich glaube, dass die Leiden der Jetztzeit nicht zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und ich bin davon überzeugt, dass die erste Herrlichkeit, die ein Mensch auf Erden erfährt, die Herrlichkeit der ewigen Liebe Gottes ist und auch der Liebe unter Menschen. Ich weiß, meine sehr verehrten Damen und Herren, indem ich schließe, ich weiß sehr wohl, dass ich sehr viel nicht erklärt habe. Die Leiden sind da und die Leiden sind da, dass wir oft Brechreiz haben davor. Ich habe es auf alle Fälle. Ich weiß das. Und ich weiß, dass die an sich nicht Gott gewollt sind. Aber wenn Gott das Leiden Christi benutzt hat, um die Liebe zur Welt zu zeigen, und wenn ich weiß, dass die schrecklichen Leiden, durch die so viele Menschen gehen, dazu dienen können, um die Liebe Gottes zu offenbaren, dann sind die Leiden nicht vergeblich. Ich glaube, dass sie da sind, um unseren Charakter zu erziehen, zu dem Charakter Jesu. Denn es heißt, durch das, was der Herr Jesus litt, hat er Gehorsam gelernt. Und weil er Gehorsam gelernt hat und sein Charakter umgewandelt wurde, ist er zu Rechten der Höhe in der Herrlichkeit Gottes. Der Charakter wurde umgewandelt durch gehorsames Leiden. Und ich glaube, dass die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, der gleichen Art ist, dass Gott in den zukünftigen Zeitaltern zeigen wird, wie er die Bosheit des Teufels durch Geduld überwunden hat, dass die Menschen zu einer ewigen Herrlichkeit kommen. Und diese Herrlichkeit ist die Herrlichkeit der Psyche. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir heute Abend. Darf ich, ehe ich das Mikrofon verlasse, Sie einladen zu einem Kursus über diese und andere Fragen einladen in der Schweiz, in der schönsten Stadt, Dorf, schönsten Dorf der Schweiz, in Eschiriet, im Berner Oberland, ganz nah beim Allgäuischen Jungfrau. Wir machen eine Woche für Studenten über diese Fragen mit besonderen Dozenten. Sie können die Prospekte haben, hinten auf dem Büchertisch, oder wenn Sie zu mir kommen wollen, auch. Und das andere ist ein ähnlicher Kurs, aber für 2 Wochen im Herbst. Und da machen wir es auch in Eschiriet, in dem schönsten Hotel der Welt, da oben, ist wunderbar, ein ganz großer doppelter Kursus über diese Dinge mit verschiedenen deutschsprechenden Dozenten. Vielen herzlichen Dank.
Wir wollen die Pause beschließen und mit dem Gesprächsteil fortfahren. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Damen und Herren, die Fragen sind folgende. Frieden schaffen ohne Waffen. Warum können Sie diesem Satz nicht eindeutig zustimmen? Ja, also dem Satz stimme ich zu. Nur sind die Begleiterscheinungen, die Umwelt, die mir Probleme machen. Wenn Sie versuchen, mit Menschen umzugehen, die nur selber an Gewalt glauben, werden Sie politisch, darf ich das sagen, politisch mit denen nichts ausrichten, bis Sie selber den Frieden erfahren haben in eigenem Herzen. Und dann werden Sie nicht versuchen, Ihren eigenen Willen mit dem Gewehr durchzusetzen. Aber solange Sie Leute haben, die wirklich glauben, dass man mit Liebe und Frieden allein arbeiten kann, sondern wenn Sie an das Überlebensprinzip von Darwinismus glauben, als Prinzip des Lebens, werden Sie nichts ausrichten. Das heißt, dass dann der Schwächere an die Wand geht. Wir wissen ganz genau, nun, ich rede nicht politisch, nur gebe Ihnen ein politisches Beispiel. Sie können sie beliebig vermehren, wie Sie wollen. Ich glaube nicht, dass dem materialistischen Prinzip von Darwinismus viel Eindruck machen werden, wenn sie sagen, dass sie überwinden wollen, wie Gandhi es gemacht hat. Nun, Gandhi hat überwunden mit diesem Prinzip, weil er wusste, dass damals die Engländer im Grunde genommen ihr Christentum nicht bewusst verleugnen werden. Sie haben mancherlei getan, was das Christentum verleugnet in Indien, das ist mir ganz klar. Aber als er sie aufforderte, nicht wahr, Christen zu sein und bei der Bergpredigt zu sein, da hätte damals kein Engländer gesagt, ich glaube nicht an die Bergpredigt. Sie hätten es einfach nicht gesagt. Das gehört einfach zu der nationalen Mentalität damals. Heute ist es nicht mehr der Fall. Damals war es. Und der Mann war weise genug, zu sagen, ich nehme den Engländern die Waffen mit ihrer eigenen Religion. Und das hat er getan. Aber heute in dieser postchristlichen Ära können Sie diese Taktik nicht anwenden, denn alle werden sagen, ich glaube nicht an die Bergpredigt. Fertig. Und da ist die einzige Möglichkeit, es zu tun, zu versuchen, den Menschen klarzumachen, was die Prinzipien der Bergpredigt Jesu sind. Und der Mensch, der dann zustimmt, gegen ihn brauchen Sie keine Waffen anzuwenden. Und dann werden Sie Frieden schaffen ohne Waffen. Verstehen Sie? Es ist die Umwelt, die nötig ist. Nun, ich persönlich würde gegen meine Feinde nicht vorgehen mit gerichteten Waffen. Aber ich kann nicht erwarten, dass diese Menschen, die an Waffen glauben, mit solchen Methoden mit mir umgehen. Die tun es nicht. Die zerren mich vor Gericht, wenn sie können, oder mit Gewalt. Ich glaube, dass das Prinzip schon richtig ist, wenn ich ein Kind des Friedens bin. Und wenn dann die Mehrzahl ihres Landes Kinder des Friedens sind, werden sie was ausrichten. Aber weil die Kirche, und damit schließe ich die katholische Kirche ein, die evangelische Kirche ein und die Freikirchen ein und die Sekten ein, weil sie die Evangelisation, die effektive Evangelisation solcher Institute mit ihren 11 Milliarden D-Mark im Jahr Kirchensteuer praktisch unterlassen haben, haben sie auf ihren Händen eine Generation, die nicht an die Waffen des Friedens nach der Bergpredigt glauben. Ich bin nicht derjenige, der das bezweifelt. Es sind Sie. Entschuldigen Sie, die Leute hier in solchen Instituten. Sie glauben nicht dran. Und wenn Sie nicht dran glauben, dass der Friedefürst allein Frieden machen kann ohne Waffen, bitte schön, mit so einem Sprüchlein ist es nicht gemacht. Es wird gemacht durch die schrecklich harte Arbeit von wie einem heutigen Abend. Das ist eine Arbeit, das sage ich Ihnen. Das zu tun. Glauben Sie es mir? Oder glauben Sie es mir nicht? Sie antworteten kein Wort. Wie soll ich das auffassen? Ich glaube daran, aber unter diesen Voraussetzungen. Das ist die Frage Nummer eins. Hätten Sie etwas dazu sagen? Oder nicht? Ja?
Kann ich nicht die anderen irgendwie beschuldigen, Voraussetzungen zu schaffen, die es mir nicht möglich machen, christlich zu handeln.
Mhm.
Das christlich gebotene Handeln wäre meiner Ansicht nach ohne
Waffen.
Und Sie haben gesagt, für sich persönlich würden Sie gegen den Gegner nicht mit Waffen vorgehen.
Hat keinen Sinn.
Inwiefern können Sie eine Politik unterstützen, die zum Beispiel NATO-Raketen hat?
Ist das eine echte Frage?
Ja.
Dankeschön. Ich meinte, dass es vielleicht eine rhetorische Frage ist, nicht wahr? Da muss ich eben unterscheiden. Sonst breche ich Ihnen, schneide ich Sie ab in Ihre Rede. Und das, ich wusste nicht, dass Sie fertig sind. Ich glaube nicht, wenn Sie einem Mann, der an Gewalt glaubt, und Sie sagen, also hier stehe ich, und ich widerstrebe dem Bösen nicht. Ich glaube nicht, dass sie ihn notwendigerweise ändern werden dadurch. Ich glaube, dass sie den kollektiven Willen ihres Landes, den kollektiven Willen ihres Landes nicht vertreten, wenn sie an die Öffentlichkeit hiergegen gehen und die Bergpredigt handeln. Denn sehr viele von ihrem Volk, man sagt, es sei 5 oder 10%, die aktiv an den christlichen Glauben glauben, an Christus glauben, nicht wahr? Wenn sie sie auffordern, über ihr moralisches Rückgrat in Bezug auf Jesus zu handeln, überfordern sie sie. Ich würde sagen, für mich, der ich sage, ich sei ein Christ, nicht wahr? Und für Sie, Sie bekennen sich zum Christentum, nicht wahr? Habe ich das so richtig verstanden? Fein, da freue ich mich. Ich glaube, dass wir und ich habe den Kriegsdienst verweigert mitten im Krieg. Ich habe nie auf einen Deutschen geschossen. Nie. Und sonst auf nie einen Menschen habe ich Waffen gebraucht. Ich habe es abgelehnt, auch im Krieg. Und das wird missverstanden, wissen Sie. Sie sagen, man sei Feigling. Oder man sei ein Verräter. Oder Patriotismus kommt, all diese Dinge. Diese Dinge muss man auf sich nehmen. Aber ich kann nicht verlangen, dass Leute, die nicht ihre Überzeugung oder meine Überzeugung haben, so handeln wie ich. Ich überfordere sie. Was ich tun muss, und Sie werden, mein lieber Freund, mit mir einig gehen heute Abend, was ich tun muss, ist die Vorarbeit. Und die Vorarbeit ist, was ich probiert habe, mit der wenigen Kraft, die ich habe, heute Abend zu tun. Und dann können wir über die Frucht reden. Aber zu verlangen, dass ein Nicht-Christ sich christlich bedingt, ist naiv.
Darf ich da noch einen Zusatz stellen? Ja? Ist es dann wichtig, dass Sie sagen, für einen Christen wäre das Gebotene, von mir das Gebotene Handeln, ja nicht den Krieg zu verweigern, aber jedenfalls nicht aktiv mit der Waffe zu arbeiten?
Sagen Sie das noch einmal, es ist noch nicht durch die Kruste gegangen.
Sie haben gesagt, wir können von Nichtchristen nicht erwarten, dass sie etwas auf sich nehmen, wozu wir zwar dazu aufgefordert werden, wo sie aber diese Basisgebindung an Gott nicht haben, sie das auch gar nicht verstehen können. Das ist so wichtig.
Ja, das habe ich. Also Sie können nicht erwarten, dass ich will sicher sein, dass ich sie richtig verstehe. Meine Frau sagt, ich verstehe die Fragen oft richtig, nicht richtig. Das ist ganz richtig. Da will ich es richtig machen heute Abend. Ich glaube nicht, dass man von Nicht-Christen verlangen kann, dass sie christlich handeln und leben. Bis sie die Quelle des Lebens im eigenen Herzen haben, können sie die Frucht des Christentums nicht erwarten. Soweit.
Okay, gut. Sind Sie der Meinung, dass ein Christ, abgeleitet aus seinem Glauben, durchaus mit der Waffe in der Hand gegen seinen Feind vorgehen kann?
Ja, dann verlangen Sie, dass ich meinen Bruder verdamme. Aber ich persönlich, aus meiner Überzeugung, weil es heißt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, ich hätte es nicht gern, wenn Leute mich durch den Bauch schießen. Okay. Und wenn ich das mir selber nicht tue, würde ich es anderen auch nicht tun.
Darf ich da noch eine zweite Frage?
Das dürfen Sie. Sind wir einverstanden mit der zweiten Frage?
Aber ist sehr wahrscheinlich ganz kurz.
Hoffentlich, muss es sein. Jemand hat Nein gesagt. Schnell! Schnell, ehe er wieder protestiert.
Sind Sie dann auch der Meinung, dass ein Christ, der aus seinem Glauben heraus die Abtreibung zum Beispiel nicht vornehmen kann, sind Sie der Meinung, dass man der nichtchristlichen Bevölkerungsteil die Abtreibung dann erlauben darf, aus dem eben genannten Grund nämlich, weil er eben an diese Anbindung an Gott auch nicht?
Die wollen mich aber in den Garten führen heute Abend. Sie wissen, wie ich das meine. Ich antworte mit einer Frage und Sie können alles hören, denn die Frage wird es beantworten. Ich stehe hier mit einer lebendigen weißen Maus in der Hand. Und ich fasse die Maus am Nacken an. Und Mäuse sind flinke kleine Tiere, man muss sie richtig anfassen. Und dann ziehe ich ihm das rechte Bein vor ihren Augen aus. Und wenn ich fertig bin mit dem rechten Bein, tue ich das auf den Tisch. Und dann ziehe ich ihm das linke Bein, Hinterbein, aus, tue ich auf den Tisch. Und dann ziehe ich ihm Schwanz aus und die Vorderbeine, linke Beine, und dann ist das Ding kaputt. Meinen Sie, dass ich als Mensch das tun darf? Was würden Sie sagen?
Doch, nein.
Nein. Meinen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich als Mensch ein Tier so zerreißen darf? Was meinen Sie, ja oder nein? Nein, es ist unmenschlich. Na, jetzt sage ich es Ihnen. Waffe ist im Prinzip nicht anders. Wenn Sie bedenken, dass ein Embryo von 6-7 Wochen oder jünger viel mehr Bewusstsein besitzt als eine Maus, ist es noch grausamer, im Mutterleib mit Saugkraft dem Baby die Beine auszuziehen und dem Baby die Arme auszuziehen, auf den Tisch zu legen, bis man sicher ist, dass man alle Stücke hat. Das Baby wehrt sich, das Baby schreit, das Baby zeigt Todesagonie. Und wenn Sie das einer Maus nicht tun dürfen, als Mensch, dürfen Sie es einem Menschen nicht tun. Ich rede nicht von Religion. Das ist Mord. Habe ich klar geantwortet? Vielen Dank. Unsere Kultur, nicht zu viel Zeit nehmen, denn wissen Sie, sind andere hier, die platzen. Ich sehe sie hinten. Kommen Sie zu mir nachher, tun Sie mich in eine Ecke und wir reden, bis wir nicht mehr reden können. Ich habe den ganzen Tag geredet.
Warum sagen wir den anderen auch die Waffen dann auch nicht zu, wenn wir Christen sind, sagen wir dürfen es nicht? Warum sagen wir denn, die anderen dürfen nicht abtreiben, was ich für richtig halte? Warum sagen wir den anderen denn nicht, dann dürfen
sie
auch nicht
abtreiben? Sie können sagen, was Sie wollen, solange Sie es verteidigen können. Und ich habe es nicht getan, weder im einen Fall noch im anderen Fall. Und ich habe mich berufen auf meine Menschheit. Eine Nation, die Deutschen sind die Denker. Stimmt's oder stimmt's nicht? Eine Nation, hören Sie zu, ich bin nicht böse, nicht in Wirklichkeit. Eine Nation, die sich die Nation der Denker und Dichter nennt. Nicht wahr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Eine Nation, die mir verbietet, einer Maus unter Anästhesie, ohne dem Ding irgendwie Angst, Schmerzen zu machen, irgendwie zu zeigen, wie eine Droge verbietet, weil es grausam ist einem Tier gegenüber, und tausendfach am Tag Kinder auseinanderreißt im Mutterleib, die Bewusstsein sind, ist eine Nation, die schizophren geworden ist. Und ich glaube, wenn man die Geschichte liest, sieht man, dass Nationen in der Geschichte, die das gemacht haben, nie länger als 3 Generationen überlebt haben. Und wir sind in der 3. Generation. Passen Sie auf! Das ist meine Meinung. Und Sie sind die Führer der kommenden Generation. Sonst würde ich als alter Professor, der emeritiert ist, meine Zeit nicht verlieren mit Ihnen. Aber weil ich glaube, dass Sie was tun können, was wir gesagt haben. Deshalb bin ich gekommen. Und ich bitte Sie in Christi Namen, meinen Sie nicht, dass Sie das tun können in der Kraft Ihres Fleisches. Das können Sie nicht. Es sei denn, dass Sie die Kraft aus der Höhe bekommen durch die Wiedergeburt, die Liebe Jesu zu Ihnen und Ihre Liebe zurück zu ihm. Wenn Sie nicht die Kraft haben für die schrecklichen Kämpfe, die Ihnen bevorstehen. Das ist meine feste Prognose der Situation heute. Okay, lasst uns jetzt die nächste Frage machen, sonst komme ich nicht fertig vor 10 Uhr. Was ist mit den Menschen, die keine Chance gehabt haben, Gott kennenzulernen? Glauben Sie, dass Gott die Menschen wirklich straft, die nicht zu ihm kommen? Die Bibel gibt eine sehr deutliche Antwort auf das. Sie sagt, dass die abgetriebenen Fetusse, die nie eine Chance gehabt haben, dass Jesus der Heiland ist von solchen. Und von dem armen Lazarus, der ein ganz armer, verkrüppelter Mann war. Jesus sagt ihm ganz, ganz, ganz klar in dem Gleichnis, dass wenn wir in diesem Leben nicht zu der Möglichkeit der eigenen Entfaltung kommen, wenn keine Möglichkeit da, weil wir abgetrieben wurden oder weil wir Blüte sind, oder weil wir nie zu einem Alter kamen, wo wir entscheiden konnten. Jesus sagt, dass er der Heiland der kleinen Kinder ist. Und das glaube ich fest. Und ich glaube nicht, dass Gott dass der Gott des Universums irgendwie Unrecht tut. Denn es heißt, sollte der Gott Himmels und der Erde Unrecht tun, sagt er zu Abraham. Und ich glaube, dass Gott sich verlässt auf unsere Empfindung für Gerechtigkeit. Sonst rebellieren wir gegen den Gerechten. Verstehen Sie mich? Und wir haben eine Empfindung für Gerechtigkeit, nicht wahr? Und wenn Sie bedenken, dass Gottes Gerechtigkeit ihn dazu gebracht hat, die Schuld, die wir verursacht haben, die wir jetzt Entscheidungskraft haben, auf sich genommen hat, da liebe ich ihn, dass er das getan hat. Das ist meine Einstellung. Also ich glaube, ich habe das Buch geschrieben, Allversöhnung, Ausweg oder Irrweg, wo ich all diese Fragen behandelt habe, von dem Standpunkt dieser Frage. Ich glaube, es sind noch 2, 3 Exemplare da. Wozu das Massensterben, zum Beispiel bei Erdbeben, wenn sich dadurch nicht Menschen für Christus entscheiden? Das gehört zu einigen der Fragen, von denen ich sagte, das ist ein Mysterium, ich weiß es nicht. Ich meine, die größte Sinnlosigkeit von menschlichen Standpunkt her, war Jesus ans Kreuz zu nageln. 4 Soldaten, nicht wahr? Und 4 große Eisenstäbe durch die Hände. Wenn man das sieht, wie ein Mensch dann aufgehängt wird, dass er langsam stirbt, und die Fliegen, die Wunden auffressen und all das, ist es vollkommen sinnlos. Aber Gott hat auch diese Sinnlosigkeit in das Heil der Erde gebracht. Das Heil aller Menschen. Und ich glaube, dass ein Gott, der des Sinnes, wird schon Sinn ausholen. Aber wie, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das ist mir verborgen. Ich habe es gesehen in der Türkei, nicht wahr? Massenweise. Aber der Gott der Erde, des Himmels und Erde, wird Recht tun. Wir wüssten gar nicht, was Gott ist, wenn es das Böse nicht gäbe. Was gut ist, wenn es das Böse nicht gäbe. Schon, man erkennt den Südpol daran, dass es Nordpol gibt. Das ist ja klar. Das würde ich dann geben. Ist das Böse nicht daher von Gott gewollt? Nein. Wenn es von ihm gewollt ist, wie ein Mensch denkt, so er ist, so ist er. Und wenn unser Denken das Böse, wie sind wir böse? Das Böse ist reziprok zum Guten. Man kann es ableiten, aber Sie können nicht sagen, weil es das Gute gibt, dass deshalb das Böse gewollt ist. Denn wir haben die Wahl, selber das Gute zu wählen oder das Schlechte. Das liegt an mir. Und das macht diese Wahl, die ich tue, macht mich gut oder böse. Macht mich zum Menschen des Friedens oder zum Menschen des Krieges. Eins von beiden. Eins muss ich Ihnen sagen, dann bin ich fertig, denn ihr habt den ganzen Tag gesprochen und das ist genug. Meine Frau sagt mit Recht, ich sei eine Talking Machine, und sie hat eine Talking Machine nicht geheiratet. Nun hat sie vollkommen recht. Ich bin zum Glauben gekommen an Jesus Christus als ich Student der Universität Oxford, aber nicht durch die Professoren und auch nicht durch die Evangelisten, sondern durch einen General der englischen Armee. Und er hieß General Frost. Und mit 45 Jahren begegnete ihm Jesus als General. Er war der jüngste General der englischen Armee in Indien. Und er war ein Soldat von der Fußsohle bis zum Scheitel. Absolut. Aber die Liebe Gottes ergriff ihn. Und als er sich bekehrte zu Jesus, überlegte er sich, ob er das an der Nordwestgrenze von Indien gegen die Afghanen weitermachen konnte. Und er hat gesagt, meine Berufung jetzt ist die Berufung des Friedens. Und mit 45 Jahren, obwohl er die ganze englische Armee unter sich hatte, er war General mit 45 Jahren, gab er es auf. Und er ist aus dem Grunde, weil er den Friedenfürst kennenlernte, gab er seinen geliebten Beruf auf. Er war Soldat von oben bis unten. Man konnte ihn nur sehen, ohne Trommel zu sehen. Ich war so, er hat das nicht getan, aber es war in ihm, nicht wahr? Und er ist dann zu uns in die Stadt gekommen, wo er wohnte, Und er hat sich meiner angenommen. Er predigte im Dorf, und da bin ich nicht hingegangen. Und dann sagte er, wenn Mohammed nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zu Mohammed. Ich war Mohammed. Und lud mich zum Tee ein. Und er hatte mir den Weg des Friedens gezeigt. Und ich habe ihn glauben können, war seine Lebensweise und sein Wesen glaubwürdig wahr. Und wenn Sie einen glaubwürdigen Menschen hören oder sehen, bitte nehmen Sie seinen Rat an. Ich habe es getan. Und das habe ich nie bereut. Seit der Zeit bin ich Christ geworden. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir. Ich würde Sie bitten, geben Sie, sorgen Sie dafür, dass die Literatur, die ich in 20 Jahren geschrieben habe, ich bitte Sie, wir sorgen dafür, dass subventioniert ist das meiste, dass wir kein Geld verdienen. Sie sind geschrieben, diese Bücher, für Universitätsstudenten. Es sind sehr viele Kandidaten für das Reich Gottes hier. Ich bitte Sie, tragen Sie sie dorthin, wo ich es nicht tun kann. Und dann wollen wir mal sehen, ob Gottes Reich in den Herzen der Leute nicht gebaut wird, dass wir Frieden ohne Waffen ein bisschen haben. Okay? Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und kommen Sie morgen in die Schwimmpool, in die Schwimmbad dort und wir wollen mal gucken, was wir da machen können.